52 Runs, 52 Tipps für Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Podcast von Rudolf Körber. Ja, ein herzliches Grüß Gott zu einer weiteren Runde von 52 Runs durch das erste Jahr Unternehmertum. Wir hatten in unseren Podcasts jetzt doch von der Folge Nummer 6 bis jetzt zu 7 eine kleine Pause drinnen. Diese Pause ist geschuldet den Feiertagen zwischen Weihnachten und Neujahr. Mittlerweile ist Februar, wir sind in der Folge 7 angekommen und die wird besonders spannend. So viel kann ich schon mal versprechen. Eine der häufig gestelltesten Fragen ist, wie kam es denn zu der Idee von 52 Runs? Und das wiederhole ich gerne zu Beginn, weil es so eine spannende Geschichte ist. Es war also eigentlich nichts geplant, es war kein Projektauftrag und es war auch kein unbedingter Wille, da ein Buch oder einen Podcast machen zu müssen, sondern es kam eben eine Mitarbeiterin aus dem Online-Team, die sich nach 4 Jahren in den elterlichen Betrieb verabschiedet hat, die den Betrieb mittlerweile übernommen hat und das Ganze sehr erfolgreich, wie ich meine, die im ersten Jahr. Und die Julia kam dann in der Kündigungszeit einige Male zu mir ins Büro, um einen Tipp abzuholen, weil sie hat dann gemeint, du hast doch dort Erfahrung bei dem Thema der Steuerberatung und du hast doch Erfahrung beim Thema Marketing und wie schaut's da beim Vertrieb aus? Und andere Fragen mehr. Jedenfalls habe ich begonnen, diese Tipps aufzuschreiben, Tipps für in dem Fall Jungunternehmerinnen. Aber der Podcast ist nicht nur für Jungunternehmer und Jungunternehmerinnen, sondern für alle, die unternehmerisch tätig sind, weil es geht ganz eindeutig um eines, nämlich dass erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmer ihre letzten Jahre oder Jahrzehnte zu einem Teil preisgeben, sich ins Nähkästchen oder aus dem Nähkästchen plaudern und somit andere, die Hörer, davon lernen. Wie ist die Auswahl dieser Interviewpartner? Mir ist da besonders wichtig, dass ein bunter Mix entsteht. Ja, also was das Alter, das Geschlecht, die Unternehmensgröße und andere Faktoren betrifft, sind es nicht immer die gleichen eben, sondern ein bunter Mix. Und dieser Mix war in den ersten Folgen ein Tonstudio, ein Hofladen, eine Werbeagentur, ein Marktforschungsunternehmen, eine Investmentberatung, eine Möbelproduktion, eine Bäckerei wird folgen, ein Künstler, eine Unternehmensberatung mit über 100 Mitarbeitern, eine sehr bekannte Whisky-Destillerie in Österreich und das Thema Hotellerie auch in den nächsten Folgen zu hören. Und heute 007, nicht James Bond, sondern bei uns ist Christoph Leidy. Wir haben hier nachgeschaut auf Google Maps und da ist sehr spannend, eine 5,0 Sternbewertung, also 5,0 von 5,0, das zeigt doch, da funktioniert einiges. Und weil es so gut funktioniert, wollte zunächst ich die Vorstellungsrunde machen, aber noch besser ist, wenn wir die Kunden von der Firma Investit sprechen lassen und die neue Website ist ja quasi gelauncht mit dem Ausspielen dieses Podcasts zeitgleich und auf dieser neuen Website steht unter anderem folgende Referenz von Dr. Stefan Helm, dem Geschäftsführer der Helmcare GmbH. Steuerfreie Einnahmen aus der GmbH, ein genialer Hebel mit unbegrenzter Rendite. Klingt doch wirklich spannend, das wollen wir genauer wissen. Was sagt Stefan Kopf, CEO der KUS Service Handels GmbH? Der sagt, ich habe dank Investit bereits im Oktober so viel verdient wie zuvor im ganzen Jahr. Auch das ist doch eine Aussage, wo wir alle uns immer wieder unterhalten und diskutieren, wie doch die hohe Steuerlast zu stemmen ist. Sind doch solche Aussagen für das Unternehmertum ganz spannend. Magister Karl Strasser, Notar, erzählt, wie er sich dank Investit aus der steuerlichen Zwangsjacke, in der er sich als Freiberufler befand, dauerhaft befreien konnte. Er berichtet, wie er sein Einkommen durch ein auf ihn abgestimmtes steueroptimiertes Vermögenskonzept bei gleichem Gewinn um 30% steigern konnte. All das kann man lesen auf der neuen Website von investit.at und bei mir ist heute Gesellschafter der Investit.at, Magister Christoph Leidi. Herzlich willkommen, Christoph.
Ich sage herzlich willkommen und danke für die Einladung, lieber Rudi.
Das war doch ein Intro, oder? Solche Aussagen auf der neuen Website, da kann man nur sagen, erstens, ihr habt einiges richtig gemacht und zweitens, danke den Kunden, dass sie auch so offen, weil da geht es ja doch um sehr vertrauensvolle Dinge, dass sie das auch so offen preisgeben.
Absolut, es freut uns natürlich sehr, weil wir dieses Feedback bekommen von unseren Klienten und bestärkt uns natürlich in unserem Tun und das, was wir tun, dass das auch einen Mehrwert für unsere Klienten entsprechend bietet. Ja.
Wir sind in der Finanzdienstleistungsbranche und das ist ja nicht immer so ganz einfach erklärt. Ja. Also was das Unternehmen genau macht und wovon die Unternehmerinnen und Unternehmer profitieren können, dazu kommen wir dann später. Das muss man doch genau erklären. Lass uns davor noch einen Schritt zurück machen. Gerne. Nämlich einen Schritt zurück in das Jahr 2011. Also in dein Gründungsjahr. Und eine spannende Frage ist doch immer die nach der Initialzündung oder was ist passiert nach der Ausbildung, vielleicht nach den ersten Erfahrungen im Job und wo war dann der Moment, wo du gesagt hast, die Selbstständigkeit oder das Unternehmertum, das wäre jetzt meins?
Also es gab keinen Businessplan, es gab nicht das Aufwachsen und jetzt wäre ich selbstständig, sondern das war eher ein, wie es manchmal ist, Zufallsprodukt. Ich habe mich gegen Ende meines erfolgreich langen Studiums spezialisieren dürfen im Rahmen der Betriebswirtschaft auf zwei Spezialthemen und da war unter anderem das Thema Investmentbanking. Und ein Freund aus einem ganz anderen Bereich hat mir dann angesprochen, ob ich nicht ihm auch unterstützen möchte beim Aufbau nicht nur seines Unternehmens, das war eher der Zugang zu sagen, hier in einen Vertriebsteam reinzustarten. Und das hat mir vom Grundgedanken sehr gut gefallen. Warum? Es geht da nicht nur um Zahlen, sondern es geht darum, halt auch Leute für das Thema Finanzen zu begeistern und natürlich auch finanzielle Ziele, die sich die Leute setzen, auch wirklich in Realität überführen zu können. Und das war damals, wie gesagt, eine spontane Entscheidung. Ich bin nie in das Angestelltenverhältnis gewechselt, außer halt ein Studienjob, den ich halt parallel zum Studium gemacht habe. Und das war der Beginn eigentlich meiner Selbstständigkeit. Hätte man mich damals gefragt, was in knapp 15 Jahren, was ich machen werde, hätte ich wahrscheinlich nicht geantwortet zwingend, dass ich noch in dem Bereich tätig bin. Rückblickend jetzt bin ich sehr happy, dass ich damals in die Richtung gestartet bin. Ja.
Jetzt würde man erwarten von einem BWL-Absolventen, von einem Betriebswirt, da gibt es einen Businessplan, einen Finanzplan, einen Cashplan, einen Plan der Zielgruppen und sonstige Pläne für die nächsten kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Ziele, das Ganze auf 50 Seiten ausgeführt oder auch nicht, ja? Oder strukturiertes Chaos. Auf welchen der beiden Pole bist du zu Hause?
Also ich würde sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt sicher das zweite, also das strukturierte Chaos. Es gab keinen Businessplan, es gab nicht wirklich eine kurz-, mittel-, langfristige Zielplanung. Was es aber gegeben hat, war das Bewusstsein und die Erkenntnis, dass gerade in Österreich das Thema Finanzen, Vermögensbildung, Vermögensmanagement, und da darf ich mich selbst nicht ausnehmen, obwohl mir eigentlich das Studium schwerpunktmäßig in diese Richtung eigentlich angesiedelt war. Aber wie es halt oft ist, die Theorie und die Praxis sind halt zwei wesentliche Unterschiede. Und habe dann Arbeit machen dürfen zu dem Thema Pensionsvorsorgemodelle. Und das war so ein bisschen die Initialzündung, zu sagen, okay, fast missionarisch ein bisschen am Anfang und ein bisschen tragt sich das auch in die Jetztzeit weiter. Dieses Thema wirklich auch an die Leute heranzutragen und Strategien und Möglichkeiten zu zeigen, wie man einfach aus seinen Potenzialen viel mehr herausholen kann.
Und in diesen ersten Jahren im Finanzbereich, worauf ist es da angekommen? Weil es geht ja auch darum, dass man den Jungen, die reinstarten in dieses Thema Unternehmertum, die wollen ja wissen, was mache ich zuerst? Ja? Worauf kommt es zu Beginn an? Was ist in den ersten Jahren oder im ersten Jahr wichtig?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Nachdem es ja noch keine Klienten gibt, die jetzt reihenweise vorstellig werden und sagen, bitte darf ich bei euch andocken als Kunde, ist natürlich das Thema Akquise bis zu einem gewissen Grad einmal, weil ohne Klienten ist das beste Wissen und das größte Know-how leider nicht im Markt. Das heißt, Akquise war natürlich ein Thema und das war durchaus herausfordernd, auch wenn ich da natürlich mit dem Vorteil des Studiums doch eine gewisse, geht ja doch sehr viel ums Thema Vertrauen. Es geht um Zuverlässigkeit, es geht darum, dass man auch das Gefühl hat und die Sicherheit hat, dass das, was man auch empfiehlt und berät, dass das natürlich auch am Ende des Tages liefert.
Jetzt kommt man als junger oder eben nicht so junger, je nachdem wie lange es dauert, Student raus, ja, aus dem Studium und dann ist im Finanzdienstleistungsbereich doch das Thema, wie du sagst, Vertrauen, Verlässlichkeit, deshalb besonders wichtig, weil die Leute tragen ja das Geld bei dir, bei der Tür herein sozusagen. Wie kann man dieses Vertrauen aufbauen?
Vertrauen kann man aus meiner Sicht natürlich dann später mal über Referenzen natürlich auch bis zu einem gewissen Grad vorbauen. Ja. Aber natürlich ist das Wesentliche Authentizität, Ehrlichkeit, wirklich auch mit den Klienten zu arbeiten. Ich sage das auch heute noch und so ist auch unser Geschäftsmodell aufgebaut. Wir verdienen nicht am Kunden, sondern mit den Erfolgen des Klienten. Das heißt, Vertrauen ist natürlich das A und O in unserer Branche und dementsprechend bin ich auch heute froh, dass wir hier wirklich in der Positionierung, was wir tun, sehr stark wahrgenommen werden und weil ich vorher das Thema Akquise angesprochen habe, sich das gewandelt hat durch das, dass wir heute sehr viele, ja, wie wir vorher eingangs gehört haben, sehr repräsentativ, sehr viele Klienten, aber auch Klientinnen haben, aber auch natürlich speziell Steuerberater, die unsere Expertise als großen Mehrwert sehen. Und das kann nur über die Jahre erfolgen, gerade in einer sehr sensiblen Branche, wenn das Vertrauen, das in uns auch gesteckt wurde, und uns meine ich natürlich auch mein Team, dass wir das auch rechtfertigen und entsprechend auch Ergebnisse liefern.
Vom Zeitlichen her sind wir jetzt bei der Aufarbeitung der letzten 15 Jahre noch vor der Invested-Zeit sozusagen. Ja. Wir haben ja ab diesem Monat in jeder NÖN, Niederösterreichischen Nachrichten, Sonderausgabe auch eine Kooperation, wo wir Auszüge aus den Interviews bringen. Und in den Niederösterreichischen Nachrichten, die nächste Woche erscheinen, ist die Headline dieses Artikels, was war die größte Niederlage? Und in diesen ersten 5 Jahren haben wir im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es auch bei dir eine Niederlage gab, aus der aber dann du doch sehr viel lernen konntest und die dann ja zuerst zwar nach unten ging, aber dann vielleicht wie ein Trampolin so einen Effekt nach vorne hatte.
Ja, richtig, du sprichst da einen speziellen Moment sogar an. Also ich mache das einen sehr, sehr, ich sage mal, emotional behaftenden Moment bei mir noch an. Es war nach circa 3, 4, 4,5 Jahren ungefähr, wo ich ursprünglich selbstständiger Partner in einem Unternehmen war, mich aber dann entschieden habe oder eigentlich mich entschieden musste, weil ich gesagt habe, ich möchte eigentlich aus diesem Korsett der Möglichkeiten irgendwo herauskommen. Ich möchte mich weiterentwickeln. Und diese Entscheidung war zu diesem Zeitpunkt durchaus herausfordernd, auch finanziell herausfordernd. Zumal ich doch relativ viel Kapital auch gebunden gehabt hatte in ein neues Büro, auch in Infrastruktur etc. Und mich auch etwas ereilt hat, was vielleicht den ein oder anderen Hörer auch vielleicht auch schon passiert ist. Zu diesem Zeitpunkt waren zwar die Gewinnentwicklung war schon sehr, sehr gut, entsprechende Nachzahlungen verbunden halt mit Investitionen, die getätigt wurden, führt nicht dazu, dass tatsächlich zu einem Liquiditätsthema gekommen ist. Und ich kann mich da an einen Moment erinnern, wirklich sehr, sehr plakativ, als ich an einer Tankstelle gestanden bin und nach Deutschland zu einem Kongress fahren sollte, auch gefahren bin dann, aber man nicht ganz sicher war, ob beispielsweise der Tank, den ich da an der Tankstelle zu zahlen hatte, auch wirklich ja bezahlt werden konnte. So eng war das zu dem Zeitpunkt. Und weil du angesprochen hast, dieses Aha-Erlebnis, ja, und es ist halt so, wenn der Schmerzpunkt am größten ist, dann setzt man entweder neue Kräfte frei oder verändert was. Und ja, das war so irgendwie die, heute würde man sagen, neudeutsch, der Gamechanger auch, ja, der dann mich bestärkt hat oder der mich dann einfach noch einmal vielleicht gepusht hat und auch ein bisschen das Geschäftsmodell hinterfragt hat, will ich diesen Weg in der Form weitergehen oder nicht. Und ja, war ein sehr einschneidendes Erlebnis, einschneidender Moment. Und erinnere mich heute sogar gerne zurück, weil das mich nicht zufrieden macht, wo ich jetzt stehe, aber dankbar macht, was ich in der Zwischenzeit für mich, aber auch für mein Umfeld und auch für unsere Klienten erreichen durfte.
Das klingt im Nachhinein erzählt immer so, naja, man steht halt an der Tankstelle und weiß nicht, ob es sich ausgeht.
Ja.
Das hört sich dann so 10 Jahre später nicht ganz so dramatisch an, aber wenn der Zeitpunkt gerade da ist, dann ist es tatsächlich dramatisch, weil da geht's doch um Existenzen.
Absolut, ja. Und wenn ich da noch kurz ergänzen darf oder hinzufügen darf, wie du sagst, also ich bin grundsätzlich jemand, der immer sehr nach vorne denkt und auch sehr positiv ist. Ohne dem geht's, glaube ich, auch im Unternehmertum gar nicht. Aber natürlich zwischenzeitlich hinterfragt man sich dann schon, warum man eigentlich die Selbstständigkeit hier gewählt hat und nicht einen sicheren Job in ein Investmenthaus, in einer Bank oder wo auch immer mich vielleicht jemand untergebracht hätte. Aber wie gesagt, heute kann ich zurückschauen und das ist tatsächlich ein Moment, möchte es nochmal wiederholen, der mir einfach geprägt hat bis zu einem gewissen Grad, der mir aber auch aus dem ich ziemlich Kraft schöpfe ich nur jeden bestärken kann, der vielleicht jetzt bei den Hörern und Hörerinnen vielleicht gerade eine schwierigere Zeit durchlebt, das muss jetzt gar nicht finanziell sein, dass es zwei Möglichkeiten gibt und man sollte immer die positive Blickweise wählen, auch wenn das nicht immer leicht fällt. Ich bin ein großer Verfechter dessen, dass man sagt, man darf nicht, also es gibt den Spruch, wenn du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Und damit will ich auch sagen, äußere Umstände haben natürlich Einfluss, aber am Ende des Tages liegt es an einem selbst. Und ja, manchmal braucht es halt, wie in diesem Moment, halt einen sehr, sehr schmerzvollen Moment.
Aber genau das sind auch die spannenden Geschichten in der Folge. Und es gab ja noch kein Interview und keine Podcast-Aufzeichnung, wo es so ein Tiefpunkt nicht gab, ja, sondern immer nur Jubel, Trubel, Heiterkeit und alles geht nach oben. Das gibt's irgendwie nicht, ja. Also vielleicht in der Geschichte von diversen Wiener Immobilienkonzernen, aber irgendwann sind sie so lange nach oben gejubelt, bis ja, dann der Absturz umso größer ist. Aber alle Folgen bisher hatten doch so einen Tiefpunkt und aber nicht nur den Tiefpunkt, sondern auch das große Learning draus, weil wir wollen ja. Also es landet ja alles letztlich dann in dem Buch und in dem Buch gibt es dann 52 Kapitel mit 52 Tipps und 52 Arbeitsaufgaben. Und vielleicht kommt aus diesem Moment oder aus dieser Niederlage ein Tipp.
Also es gibt den einen oder anderen Punkt, den ich da vielleicht aus meiner Seite einbringen kann. Ich selbst habe damals einen Reflex irgendwo entwickelt, weil du hast jetzt Niederlage angesprochen. Es gibt tagtäglich sogar Herausforderungen als Unternehmer. Das macht es aber auch spannend. Ja. Der Reflex, den ich irgendwo ausgebildet habe oder ausbilden musste, ist, wenn es wirklich, ich würde es jetzt nicht als Niederlage bezeichnen, sondern Herausforderungen gibt, vielleicht einmal Rückschläge, dass man sofort ins Handeln kommt und sich überlegt, gibt es eine Möglichkeit, das zu kompensieren? Was kann ich daraus lernen? Wie kann ich diese Themen zukünftig vermeiden? Ne? Und es gibt ja, glaube ich, die Definition von Wahnsinn, von Einstein, glaube ich, nämlich immer mit denselben Mitteln an das Ergebnis erreichen zu wollen. Und ja, also ich versuche da immer zu reflektieren. Es gibt ja den Spruch, entweder man gewinnt oder man lernt. Und was jetzt vielleicht so schön dahergesprochen anhört, am Ende des Tages, glaube ich, bringt es das sehr, sehr gut an den Punkt. Und was ich natürlich auch den Unternehmern, Jungunternehmerinnen mitgeben kann, aus meiner Sicht auch ein Learning aus der Vergangenheit, mache nicht alles, aber wenn du was machst, dann mach es mit 100%. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache, wo sich der ein oder andere vielleicht jetzt dabei wiederfindet und sagt, ja, hört sich auch vielleicht einfach und gut an, aber ich nehme da nicht aus, man neigt doch dazu, viele Dinge parallel vorantreiben zu wollen, statt den Fokus auf eine Sache zu richten.
Das trifft mir jetzt hart, weil in meinem Leben gibt es immer mehrere Dinge parallel, das sollte man vielleicht dann überlegen und das Kapitel 7 mit dir dann genauer lesen, auch wenn es fertig ist. Aber das ist doch super, dass wir jetzt da aus dem Punkt oder aus dieser Niederlage den Tipp herausgezogen haben. Aber man muss ja nicht immer nur sozusagen über diese eine dann doch schon existenzbedrohliche Niederlagen sprechen, sondern so Niederlagen, wie du sagst, gibt's wahrscheinlich vielleicht sogar täglich in irgendwelchen Kunden, Mitarbeiter, Gesprächen, Diskussionen, kleine, ja, kleine täglich, andere seltener. Aber immer wieder muss man damit umgehen können. Ja, und du beschreibst da den Reflex, den du dir antrainiert hast, um dann sofort ins Handeln zu kommen.
Genau, ja.
Lass uns zur Invested kommen. Ich habe ja einleitend gesagt, dass das Thema Finanzdienstleistung nicht immer ganz so greifbar ist wie die Produktion von einem Paket Schrauben.
Ja, das ist richtig,
beim Paket Schrauben ist auch die Preisfindung vielleicht leichter. Bei einer Dienstleistung ist die nicht immer ganz so leicht und auch das Produktportfolio ist nicht so ganz einfach verständlich, aber dann doch gesprochen verständlicher, wie wenn man es liest auf einer Website. Also auf der Website gibt es eine Mission, aber die würde gerne dich beschreiben lassen oder das Produktportfolio dich beschreiben lassen.
Also vielleicht nur ergänzend, weil vorher die Frage nach den Tipps auch noch von dir gefragt wurde, möchte noch ergänzen, dass egal ob Jungunternehmer, etablierter Unternehmer, und das gilt natürlich auch für uns beide, Experten sich in seinem Umfeld, und ich habe es in einem der vorangegangenen Podcasts mal angehört, oder wurde es auch da gebracht, sich Experten in sein Team zu holen, die ja Dinge mindestens genauso oder weit besser können, trägt ja aus mehreren Aspekten zum Unternehmenswachstum oder zum prosperierenden Unternehmen bei. Ja. Erstens kann ich Dinge auslagern, die mich vielleicht jetzt von der Leidenschaft her nicht so begeistern, und ich bekomme vor allem auch dann, egal ob es jetzt ein Steuerberater ist, ob es ein Anwalt ist, ob es ein Marketingprofi ist, ich kann mir halt Wissen und Erfahrung einkaufen oder beiziehen, und das ist, glaube ich, viel entscheidender, als alle Dinge selbst machen zu können. Das vielleicht nur als kleiner Nachsatz. Und ein bisschen als Überleitung in unser Thema. Auch ein entscheidender Moment war, dass ich für mich erkennen durfte, man muss sich auf ein Thema spezialisieren. Wichtig ist gerade in der Dienstleistungsbranche, dieser Expertenstatus sich nicht selbst anzueignen, sondern in der Reflexion bei den Klienten einfach zu sehen. Ja. Und unsere Expertise, um es an den Punkt zu bringen, ist für Unternehmer und Unternehmerinnen Wachstum ab dem ersten Tag zu produzieren. Und was jetzt ein bisschen allgemein sich anhört, fußt eigentlich auf der Tatsache, dass wir sagen, wir versuchen, und das machen wir auch ganz klar und konkret immer in Abstimmung mit dem Steuerberater, wie kann ich einerseits die Steuerlast auf den unterschiedlichen Ebenen des Unternehmens, ob es jetzt Einzelunternehmer ist, ob es eine GmbH ist, auch Führungskräfte, die vielleicht in einer Leading Position in einem Unternehmen sind, dort abzuholen, dass ihre Steuerlast durch Gestaltungsmöglichkeiten, die der Staat bietet, nicht nur zu minimieren, sondern das auch in Investments fließen zu lassen, die auch das Thema Vermögen und im Idealfall auch späteres Einkommen liefern. Und hier haben wir uns auf dieses Thema halt sehr, sehr eingegraben, sehr, sehr spezialisiert und sind hier quasi Single Point für unsere Kunden. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir hier halt ganzheitlich in diesem Thema unsere Klienten führen und begleiten.
Wir gehen der Sache gleich auf den Grund, weil das spannende Wort jetzt in deinen Ausführungen war das Thema Steuerberater. Mhm. Ja, weil ich bin ja selbst einer, der sich fast wöchentlich oder zumindest quartalsweise, besonders am 15. Februar beginnend, ärgert über die Steuerlast in den deutschsprachigen Ländern. Ja, also die Summen, die man da zu irgendwelchen Finanzämtern und sonstigen Organisationen, Sozialversicherung und sonst hin abdrückt, sind einfach ein Wahnsinn. Was mich wundert, ist immer nur, dass sich keiner besonders aufregt oder vielleicht viele, so wie im Stillen ich mich geärgert habe, sehr im Stillen ärgern. Jedenfalls irgendwann sagte meine Steuerberaterin, ruf den Herrn Leidi an. Und dann habe ich mir gedacht, ja, die Steuerberaterin ist doch Steuerberaterin. Also warum brauche ich da jetzt noch jemanden? Aber ich war schon mal froh an der Stelle, dass es überhaupt jemanden gibt, der mir sagt, ja, die Steuerlast ist hoch, ja, na, sehr hoch, aber es gibt schlaue Köpfe, die schaffen es dann, dass am Ende des Tages jemand auf der Website ausführt, ich verdiene jetzt im Oktober schon das, wo ich vorher bis Ende Dezember gebraucht habe.
Ja, das kann natürlich oder ist in der Regel dann ein Resultat und wir hören das, was du jetzt gesagt hast, sehr, sehr oft im Erstgespräch, nämlich warum bin ich erst heute da und nicht vor 5 oder 10 Jahren. Und Tatsache ist natürlich, dass die Steuer, manche, wenn ich jetzt gefragt hätte, was ist die größte Ausgabe im Leben, wird vielleicht die innere Stimme des einen oder anderen Hörers sagen, mit einem Augenzwinkern natürlich der Partner oder die Partnerin, aber Tatsache ist, es ist die Steuer. Gleichzeitig ist aber auch so, dass die Gesetzgebung ja auch sagt, man muss nur jene Steuern zahlen, die der Staat auch zwingend vorschreibt. Was meine ich damit, und auf die Frage zurückzukommen, warum braucht es uns und nicht den Steuerberater? Wir greifen oder erweitern die Expertise des Steuerberaters, nämlich dahingehend, dass der Steuerberater im Regelfall Steuerfeststellung macht und Impulse zur Steuergestaltung gibt, aber tatsächliche Umsetzung von Strategien im Rahmen zum Beispiel einer GmbH, einer Holding, im Rahmen des Einzelunternehmens, aber vor allem in der Verbindung des Themas, wie kann ich Vermögen ohne Aufwand schaffen, wie kann ich Einkommen schaffen und nicht immer selbst am unternehmerischen Hamsterrad treten, genau diese Fragen erarbeiten wir in einer Strategie. Das heißt, im ersten Schritt ist es immer so, dass wir aufzeigen, welche Potenziale werden liegen gelassen und welche Möglichkeiten gibt es halt, diese ab dem ersten Tag zu nutzen.
Wie ich das in der Theorie gelesen habe, dann nach dieser Empfehlung der Steuerberaterin auf eurer Website, haben wir gedacht, okay, das ist Theorie, wie kann das tatsächlich funktionieren? Funktioniert das ja oder nein? Aber wir waren vorher bei dem Thema Vertrauen. Mhm. Und wenn es der Steuerberater oder die Steuerberaterin empfiehlt, dann nur, weil es 100% vertrauensvoll und in Abstimmung mit der Steuerberatung auch funktioniert. Ja, also allein das hat ja mir schon sozusagen dieses Siegel der Echtheit und der 100% dass man vertrauen kann in die Sache, bestätigt. Und diese Kooperation mit den jeweiligen Steuerberaterinnen und Beratern ist doch ein ganz wichtiger Aspekt.
Absolut. Wir haben auch selbst immer mehr Steuerberater, die selbst das Thema, man würde jetzt Englisch sagen, Tax-Based Asset Management, also steueroptimierte steueroptimiertes Vermögensmanagement und Planung, die halt hier, sage ich mal, ihr Vertrauen in uns legen. Das heißt, wir unsere Klienten sind nicht nur jetzt der klassische Unternehmer, die Unternehmerin, sondern unser Angebot richtet sich auch an Steuerberater, die den unternehmerischen Erfolg ihrer Klienten mit finanziellen Erfolg erweitern wollen. Und also da ist ein gewachsenes Netzwerk in den letzten Jahren entstanden und wie du richtig sagst, ist natürlich das auch Ausdruck des Vertrauens in uns und das freut uns natürlich sehr und versuchen das nicht nur recht zu rechtfertigen, das wird sowieso erwartet, sondern wie man das immer weiter stärken kann.
Jetzt könnte man das noch viel genauer und länger ausführen und hinter dir ist ein Flipchart und du würdest da Diagramme und Möglichkeiten zeichnen. Ja, ja. Wir haben aber nur Ton, ja, deshalb ist das nicht ganz so einfach mit Zeichnen. Aber auf der neuen Website gibt's ein Produkt oder ein Tool, das gelauncht wird,
genau, ja.
Wo der oder die Hörerin jetzt, die sich fragt, ja, was bringt mir denn das in Summe oder in Euros, dort auf der Website schon mal eine erste Indikation bekommen kann, welche Vorteile entstehen.
Mhm, ganz genau. Wir haben uns überlegt, über welche Kanäle können wir einfach noch mehr Leute erreichen, wie können wir in der digitalen Welt einen Anknüpfungspunkt schaffen für Leute, die sagen, sie wollen nicht nur das Geld ans Finanzamt verbrennen zukünftig, sondern wollen auch das Thema wirklich strategisch begleiten. Und als erster Impuls gibt es da diesen Potenzialrechner, den wir entwickelt haben mit Steuerberatern in Abstimmung. Da sieht man dann unter Eingabe von zum Beispiel Gewinnsituation, Liquidität und ein paar andere Themen, was habe ich die letzten 5 Jahre eigentlich liegen gelassen? Und was kann ich durch das Zusammenspiel Steuer-, Liquiditäts- und Ertragsoptimierung mir in den nächsten 10 oder 15 Jahren auf meine Seite ziehen?
Und dann hat man dort eine erste Indikation, wie die Vorteile ausschauen. Und was macht man dann danach? Man schreibt euch eine E-Mail. Ich würde gerne vorbeikommen.
Ganz so ist es nicht. Natürlich sind wir auch in der digitalen Welt angekommen. Das heißt, man kann sich hier ein erst- und kostenfreies, aber sicher wertvolles Erstgespräch buchen bei uns, wo man mal, wie gesagt, dann die Potenziale ausloten. Und wenn ich da vielleicht nur eines noch ergänzen darf, Rudi, wir reden jetzt sehr viel über abstrakte Themen. Ja, Steuern, Liquidität, das ist ja alles nicht unbedingt das, was emotionalisiert. Aber die Ziele oder die Vorteile, die dahinter stehen, das ist eigentlich das, was den großen Mehrwert schafft. Nämlich, wenn ich jetzt den klassischen Unternehmer hernehmen darf oder die Unternehmerin, so ist es ja nicht seine Kernkompetenz. Er ist stark hoffentlich in dem Thema, wo er sich beruflich bewegt. Und wenn man aber sagt, okay, in der Zukunft nicht immer seine eigene Zeit gegen Geld tauschen zu wollen, das Gefühl zu haben, ich arbeite eigentlich für alle anderen und nicht für meine Ziele. Ich möchte nicht finanziell absteigen, ein großes Thema, gerade bei Freiberuflern in späteren Jahren. Aber auch die Sicherheit zu haben, nicht nur ein Konzept zu haben, sondern auch auf dieser, ich sage jetzt einmal, auf dieser Wegstrecke, auf dieser Ideallinie auch begleitet zu werden. Das ist eigentlich das, was den großen Wert unserer Dienstleistung anscheinend bietet. Da bieten wir halt unsere Expertise nicht nur in einem Konzept an, sondern natürlich auch in einer geführten Zusammenarbeit, in einer Erfolgspartnerschaft.
Das heißt, also erste Erfahrungen von der Website, dann das Erstgespräch, bei dem einen dann die Augen geöffnet werden, was genau. Man so in den letzten Jahren liegen hat lassen.
Ja, ja, dann sind wir wieder beim Schmerzpunkt.
Dann geht man mal so raus durch die Tür ins Tal der Tränen oder in den Keller zum Lachen und kommt dann retour und dann ist es aber sozusagen eine Begleitung, eine längere oder ein Auftrag. Wie kann man
sich das vorstellen? Also es ist so, dass das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich schicke eigentlich immer im Erstgespräch vorweg, dass eine Zusammenarbeit bei uns immer längerfristig ausgelegt ist. Auch einem Unternehmen kann ein kurzfristiger Erfolg nicht unbedingt langfristig die Erträge bringen, die man sich erwartet. Das heißt, wir stellen auch klar, wenn wir ein Konzept für den Klienten erarbeiten, noch einmal, er sieht, was lässt er liegen, was kann er an Potenzialen holen, wie sehr zahlt das auf seine persönlichen Ziele ein. Und dann gehen wir natürlich an die Umsetzung und Begleitung dieser Strategien. Du hast das auch schon gesagt, immer in enger Abstimmung mit Steuerberater. Und sehr ergebnisorientiert, wo wir in unseren Erfolgsgesprächen auch immer mit dem Klienten schauen, wo stehen wir, was ist passiert in letzter Zeit, wo können wir nachschärfen. Am Ende des Tages, wie gesagt, zählen Ergebnisse und Erfolg und ja, darauf zielt halt unsere Zusammenarbeit immer ab. Ja.
Okay, ich kann das deshalb so hinterfragen, weil wenn es ich verstanden habe, dann hat der Hörer auch verstanden. Jetzt Spezialistentum im Finanzdienstleistungsbereich, ja, wie wir vorher gehört haben, such dir deinen Spezialisten und mach nicht alles selber, haben schon viele gesagt in dem Podcast als Empfehlung. Und auch du, Spezialisten im Finanzdienstleistungsbereich zu gewinnen als Mitarbeiter fürs Team, stelle mir vor, ist vielleicht einfach in London oder Wien. Wir sind im niederösterreichischen Zentralraum im Ostviertel. Wie geht's mit dem Thema Personal, Mitarbeiter, Team?
Also du sprichst gerade einen aktuellen Punkt an, weil wir, ich habe schon vorher kurz erwähnt, aufgrund dessen, dass wir über verschiedene Kanäle sehr viele Leute zu uns als Klienten finden, wir natürlich auch unser Personal erweitern wollen und auch müssen. Und da ist es tatsächlich so, dass wir gegenwärtig zwei Positionen draußen haben. Wir versuchen hier wirklich sehr, sehr gute Talente, aber vor allem auch Leute, die wirklich was bewegen wollen, für unser Team zu gewinnen. Und ja, versuchen das über verschiedenste Kanäle derzeit zu erreichen.
Wer passt in euer Team? Was muss der oder die so mitbringen?
Natürlich gibt's auch, ich sage einmal, ausbildungstechnische, fachliche Voraussetzungen, die sind aber gar nicht so der entscheidende Aspekt immer. Ja. Für uns ist wichtig, dass die Bereitschaft auch wirklich was zu verändern, was zu bewegen, abseits dieser klassischen 9-to-5-Mentalität, sage ich jetzt einmal ein bisschen, ja. Hier Teil eines wirklich coolen Teams zu sein, wo man tagtäglich als Feedback auch bekommt, das, was wir tun, schafft wirklich einen großen Mehrwert für die Kunden. Und wie gesagt, uns ist klar gewisse fachlichen Themen vorausgesetzt, aber für uns ist einfach auch die Bereitschaft, was bewegen zu wollen, kann man da nur wiederholen, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Dann passt man nämlich super in unser Team herein.
Steuerberater ist ja ein Mangelberuf, oder wie heißt das? Mangel. Also es gibt ja nicht so viele. Wäre das die richtige Ausbildung oder ist eine richtige Ausbildung?
Also kaufmännische Ausbildung wäre sehr wichtig. Wir suchen derzeit, das nochmal zu konkretisieren, im Backoffice, im Bereich Vertriebsassistenz, jemand, der uns da verstärkt und auch im Bereich Factoring und Buchhaltung. Das sind derzeit die Themen.
Kann man bestimmt auch genau auf der Website nachlesen.
Selbstverständlich, auch da sind wir sehr, sehr aktiv über verschiedene Kanäle, wie gesagt. Ja.
Im hinteren Teil des Podcasts, weil es das auch immer sehr spannend und persönlich macht, auch noch ein paar persönliche Fragen. Du bist ja Gesellschafter seit 2018 bei der Investit. Genau. Und ihr macht das sehr erfolgreich. Ich stelle trotzdem immer gerne die Frage, mit wem würdest du, wenn du es nochmal tun würdest, gern gemeinsam ein Unternehmen führen?
Da gibt es wahrscheinlich oder gibt es sicher mehrere Personen. Für mich Inspiration ist Enzo Ferrari. Ja? Warum Enzo Ferrari? Jetzt gar nicht so, weil es um Luxus geht oder um Dekadenz vielleicht sogar, sondern weil er es nach wie vor über seinen Tod hinaus schafft, in viele Gesichter ein Lächeln zu bringen. Ja, das heißt, also wirklich was geschaffen zu haben, wo man sagt, damit kann man sich identifizieren, damit schafft man einfach positive Emotionen, nicht bei allen, das ist mir klar, aber es ist auch mein persönlicher Zugang. Und natürlich auch, ähnlich wie bei mir, aber ich kann mich natürlich nicht vergleichen, auf dem Grundgedanken von null auf ein Business gestartet zu haben. Und hier auch wirklich eine Marktpräsenz zu haben, eine Positionierung zu haben, wo man einfach ja wirklich eine Sogwirkung auch erzielt. Und dieses Zusammenspiel fasziniert mich einfach bei Enzo Ferrari. Abgesehen davon, dass ich durchaus auch mit dem Rennsport irgendwo nicht persönlich als verbunden bin, aber mich das auch interessiert, geht es mir da eher um die Vita, die höchst spannend ist, einmal die sich genauer anzuschauen. Und vor allem auch, wie viele Widerstände da es immer wieder gegeben hat. Ja.
Auch da gab es bestimmt sehr viele Hochs und Tiefs. Und damit sind nicht der Zylinder gemeint, sondern die im unternehmerischen Dasein ja. von Enzo Ferrari. Umso mehr wundert mich natürlich, ja. dass du jetzt nicht mit einem roten Auto aus Maranello vorgefahren bist, sondern mit einem weißen aus Stuttgart. Aber ich würde sagen, der fährt sich auch ganz nett. Ja. es gibt sehr oft das Thema der Parallelen zwischen dem beruflichen Handeln und persönlichen Leidenschaften. Familie, Sport, Bildung, Geschichte, Kultur, was auch immer da herangezogen wird. Und es ist spannend, dass doch viele aus dem Persönlichen oder aus dem Sportlichen ihre Erfahrungen oder Parallelen dazu sich im Berufsleben abspielen. Was ist deine größte Leidenschaft neben dem Beruf? Lässt die Arbeit überhaupt ein Privatleben zu?
Ja, lässt sie. Manchmal hat man das Gefühl, doch, es kommt zu kurz. Aber ich darf mich glücklich schätzen, dass mein persönliches und privates Umfeld da sehr viel Verständnis hat. Ich bin natürlich extrem froh, wenn ich mit meiner Familie, Opa, meiner Tochter, meiner Freundin, mit meinen Familienmitgliedern Zeit verbringen kann, weil Zeit ist, wir haben vorher viel über Geld und über Steuern gesprochen, Zeit ist ein begrenztes Gut und mit der Zeit wird die Zeit immer wichtiger, heißt es auch. Ja? Und dementsprechend versuche ich das in einer Balance zu halten. Ist herausfordernd, aber ich glaube, dass mir ganz gut gelingt und wichtig ist halt, und wie ich schon vorher gesagt habe, diese Zeit muss auch Qualität haben dann. Ja. Und das ist nicht nur jetzt in Bezug auf die Beziehungen und auf die Familie wichtig, sondern es gibt natürlich dann, so gut es geht, auch bei mir ist es speziell sportliche Aktivität, wo ich sage, ich kann mich einmal rausklinken, es geht doch bei mir sehr viel auch um Zahlen, Daten und so weiter. Und da braucht es natürlich auch den Ausgleich. Und ich sehe das durchaus auch als Teil meiner Berufszeit, sich hier bewusst für Sport, der halt mir eine Erdung gibt, der mir Kraft und Energie gibt, diese auch einzuplanen.
Das heißt, auch im Privaten gilt, wenn du was machst, dann mach es mit 100% Leidenschaft.
Ich würde es so formulieren, ich versuche, das mit 100% zu machen. Immer gelingt es mir nicht, ja. Aber, da braucht es einfach dann auch da den Fokus, wirklich die Zeit dort zu verbringen, mit den Personen zu verbringen, die halt auch in meinem Umfeld sind und, das gibt mir einfach irrsinnig viel Kraft. Und natürlich, was mich auch interessiert, weil ich hoffe, es ist auch in diesem Interview oder in dem Podcast herausgekommen, es geht ja nicht nur darum, hier Kunden zu begeistern, sondern mit Leidenschaft das zu tun, wofür man steht. Und dementsprechend ist auch das Thema, sich selbst weiterzuentwickeln, reflektiert zu sein, von den Besten zu lernen, das ist auch etwas, was ich vielleicht noch als letzten Impuls mitgeben kann. Wir sind in einer Zeit aktuell, wo, wenn man sich jetzt zum Beispiel selbstständig macht, es unglaublich viele Möglichkeiten gibt und so viel Wissen auch gratis, sage ich jetzt einmal, abgerufen werden kann. Und das bietet irrsinnig viele Chancen, nicht nur in dem, wo möchte ich aktiv sein, sondern wie kann ich von den Besten lernen in meiner Branche, in dem Segment. Die Engländer, glaube ich, bezeichnen das als Modeling of Excellence. Und dieses Wissen ist so schnell verfügbar wie nie zuvor. Das hat natürlich auch Gefahren, keine Frage. Aber worauf ich hinaus will, natürlich ist das Thema Weiterentwicklung, Weiterbildung, auch des Unternehmens, aber auch des persönlichen, der Persönlichkeit einfach für mich ein wesentlicher Punkt, und in das investiere ich auch ja, selektiv auch Zeit.
Das war nicht abgesprochen, aber das Thema von den Besten lernen, ja, ist ein Satz oder ein Credo, der auch das Credo von Brand Club Austria ist, okay, den ich im Jahr 2005 yeah, mit meinem Freund Bernhard Water gemeinsam gegründet habe. Yeah. Und dort ist auch das Thema von dem besten Lernen, weil nur weil man das Unternehmen gegründet und durch die ersten Jahre gut durchgeführt hat, ist man noch lange nicht auf dem Ziel, sondern muss sich ständig weiterentwickeln und ständig verbessern. Das ist ganz wichtig, und danke auch noch für diesen Tipp, so wie für alle Vorangegangenen und deine wertvollen Einblicke in dein unternehmerisches Tun. Dafür ist der Podcast gut, nämlich dass man voneinander lernt, dass Unternehmer so wie du die Erfahrungen weitergeben und dass andere davon profitieren. Ein sehr schöner 007 Podcast. Vielen Dank, Christoph Leidy. Ich kann allen Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, sich mit Investments der Investi zu beschäftigen, denn es lohnt sich.
Lieber Rudi, danke, dass ich Teil dieses Projektes sein darf. Ich finde es eine geniale Idee. Und es hat mich bestärkt, hier mitzutun, auch weil ich die Gelegenheit schon gehabt habe, den ein oder anderen Podcast im Vorfeld zu hören. Und sollte ich da einen ein oder anderen Impuls geben, oder ja, dass ich einen oder anderen Impuls habe geben können, dann freut mich das sehr, und ja, wünsche natürlich für den Podcast weiterhin viel Erfolg. Ich glaube, dass das ein Selbstläufer ist, weil die Idee, aber auch die Impulse einfach extrem wertvoll sein können. Danke auch nochmal für die Einladung.
Herzlichen Dank. Alles Gute. Ciao.
Das war die neue Folge von 52 Runs. Das Buch zum Podcast ist erhältlich über 52-runs.com. Der Reinerlös aus diesem Projekt geht an die Wings for Life Rückenmarksforschung. Abonniert jetzt den Kanal und seid auch das nächste Mal wieder dabei.